Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmer.
Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zum Thema Influencer-Marketing mit Sarah Kübler von Hitjordan.
Hallo.
Hallo, grüß dich. Nimm Platz auf unserem Sofa. Ja, farblich heute hier.
Ich sehe, ja.
Wir können bald hier einen Schuh-Influencer. Ja, schön, dass du da bist. Influencer-Marketing. Das ist ja eine ganz neue Sache, relativ neue Sache. Erzähl dir vielleicht einfach ein bisschen, also erstmal was zu dir, was so deine Heritage ist, wo du herkommst, warum du dich mit dem Thema Influencer-Marketing sehr erfolgreich beschäftigst.
Also ich habe erst bei ZF Enterprises den Bereich, das hieß so schön deutsch, Internetkanäle geleitet und habe da die YouTube-Strategie aufgebaut für ZF Enterprises und habe in dem Zuge einerseits haben wir das Rechte-Management in den Griff kriegen müssen auf YouTube, andererseits natürlich auch neue Kanäle oder neue Inhalte für diese neuen Kanäle entwickeln müssen. Und damals war es dann eben so, dass wir versucht haben, an Influencer ranzukommen, mit Influencern zusammen Formate zu entwickeln für YouTube. Und das hat sich als gar nicht so einfach rausgestellt und war irgendwie eine größere Herausforderung. Netzwerke, damals noch Mediakraft und Co., standen eben als Gatekeeper oft dazwischen, wo ich dann überlegt habe, naja, was passiert denn, wenn man diese Gatekeeper abschafft und beide Parteien direkt zusammenbringt? Und das war so die Ursprungsidee eigentlich für Hitjordan. Also Hitjordan, jemand, den Film Der Hitch, der Date Doctor kennt man vielleicht, also der quasi auch zwei Parteien verbindet. Das ist auch, da kommt auch unser Name her, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen zwei Parteien verbinden und zwar direkt und schauen mal, was dann passiert. Und sind dann gestartet mit einer Plattform, auf der YouTuber und also Influencer, aber vor allem YouTuber mit Unternehmen direkt zusammenkommen können, haben aber relativ schnell gemerkt, dass die beiden Parteien zwar beide gern miteinander möchten, aber doch noch so eine relativ unterschiedliche Sprache sprechen und dass es doch noch einfach einerseits technische Unterstützung braucht, um zu verstehen, was der jeweils andere will, was für Daten der jeweils andere braucht, was auch wichtig ist, bei so einer Kooperation zu schauen und andererseits Leute, die da beratend tätig sind. Und dann haben wir uns eben aufgestellt und haben gesagt, okay, wir sind als Agentur in drei Bereichen tätig. Wir haben das Influencer-Marketing, haben da Leute, die Kampagnen konzipieren, gemeinsam mit Unternehmen Kampagnen umsetzen und am Ende auch auswerten. Und wir haben eine Videoproduktion, die auch Videos umsetzen kann, teilweise auch in Kooperation mit den Influencern. Und der dritte Bereich, der nahtlos anschließt und vor allem auch auf unser Tool gegründet ist, ist Kanaloptimierung. Also wir schauen uns YouTube-Kanäle ganz genau an. Dadurch, dass wir auch diese riesen Datenbank haben, wo die Influencer drin sind, sehen wir einfach, wenn sich, ich sag mal, bei zwei Kanälen, die wir für einen Kunden betreuen, was ändert, dann ist das noch ein Zufall. Bei 20 Kanälen ist es vielleicht auch noch ein Zufall, aber wenn man es bei 2000 Kanälen sieht, ist es vermutlich kein Zufall mehr. Das heißt, wir machen ganz viel AB-Testing über unsere Plattform und schauen, dass wir da die Kanäle für unsere Kunden optimieren. Also sind im Bereich Influencer und YouTube-Marketing zu Hause.
Boah, so.
Viel geredet.
Sehr schön. Nein, ist sehr spannend. Ich denke, wir haben aber auch Zuhörer, Zuschauer, die jetzt vielleicht auch mit den ganzen Fachbegriffen nicht so richtig firm sind. Vielleicht klären wir so ein paar Begriffe mal kurz im Vorfeld. Also fangen wir ganz vorne an. Influencer-Marketing. Was ist ein Influencer?
Ein Influencer ist jemand erstmal, der dich beeinflusst. Also wenn du, ich weiß nicht, wo du deine Schuhe gekauft hast, aber vermutlich hast du die irgendwo gesehen oder vielleicht hat sie sogar jemand empfohlen und gesagt, Mensch, Adidas ist total super. Also meistens gibt es ja irgendjemand, der den Kauf beeinflusst. Man kennt es von den Amazon-Rezensionen. Also wenn, ich würde behaupten, jeder hier im Raum hat sich schon mal Rezensionen durchgelesen und gesagt, oh nee, also wenn 100 Leute finden, das Produkt ist scheiße, dann kaufe ich das lieber auch nicht. Und die Leute kenne ich nicht mal. Und bei Influencern ist es eben so, dass die man das Gefühl hat, man ist denen nahe, dadurch, dass man die Videos regelmäßig schaut, die Postings schaut. Das heißt, die haben einen gewissen Vertrauensvorsprung und sind deswegen eben auch so wirksam. Also man kann das so ein bisschen wie mit einem Tupper-Abend früher erklären, wenn man es offline, also meiner Oma habe ich das so erklärt mit den Tupper-Abenden. Früher hat die Freundin oder die Nachbarin eingeladen zum Tupper-Abend, hat Produkte gezeigt und Empfehlungen ausgesprochen und die Leute haben dann die Produkte gekauft und das Gleiche findet heute eben online statt. Also das sind Leute, die testen Produkte, die haben einen Vertrauensvorsprung, wenn man das Gefühl hat, man kennt sie und sprechen eben Empfehlungen aus.
Das heißt aber, so ein Influencer, der muss aber vorher schon quasi seine Community mitbringen eigentlich, oder?
Oder zumindest am Aufbauen sein, genau, wo man sagt, da ist, also ich würde, also es gibt ja auch viele Programme, wo man versucht, Influencer aufzubauen und das ist, glaube ich, schwierig, weil dieses natürliche Interesse, dass man sagt, ich möchte mit Leuten kommunizieren, ich habe was zu erzählen, ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte, das muss schon da sein.
Das heißt aber, ich kann nicht erst Influencer werden, wenn ich eigentlich eine gewisse Reichweite dann habe. Also jetzt einfach sagen, ich werde jetzt morgen Influencer, ist schwierig.
Genau, und ich würde auch, mal in Frage stellen, ob jeder, der viel Reichweite hat, auch sofort Influencer ist. Also wir haben auch viele Leute, die größere Reichweiten haben, die wir aber trotzdem für Kampagnen nicht buchen, weil wir einfach an den Kampagnen, die wir gemacht haben, sehen, dass die Leute sich nicht, die interessieren sich für den als Person, aber interessieren sich nicht für ihn als Influencer. Also da stehen dann unter den Videos, wenn, die ganze Zeit dieses Sofa hier im Bild ist und es eigentlich nur um dieses Sofa geht und in den Kommentaren steht trotzdem nur, Mensch, hast du die Haare heute schön, dann...
Meinst du nicht? Ja, es geht ums Sofa.
dann hat derjenige, dann funktioniert in dem Fall eher nicht als Influencer, weil die Leute sich nicht, ihn nicht als, weil er keinen Einfluss nimmt auf die Leute. Und das ist schon so, dass man sagt, nicht große Reichweite geht nicht sofort damit einher, dass derjenige auch als Influencer funktioniert.
So ein inhaltlicher Match muss er noch da. Okay, verstehe ich das Modell, bei der Tupper-Party verstehe ich das auch. Das heißt, wenn da viel verkauft wird, kriege ich auch eine große Provision. Ist das bei Influencern genauso? Werden die da sozusagen, wie sind die Vergütungsmodelle da?
Die sind ganz unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass wir einen Preis vorab festmachen, um einfach auch für alle Sicherheit zu haben. Das heißt, wir schauen uns vorher an, wie viel Reichweite macht der im Schnitt bei seinen Videos, wie viel Engagements, also wie sehr interagieren die Leute mit dem Influencer und machen auf der Basis vorab einen Festpreis. Es gibt auch Firmen, die sagen, wir machen einen Preis, der sich an den Views bemisst. Das finde ich immer gefährlich, weil auch ein Influencer weiß, wie AdWords funktioniert. Und es ist sehr, sehr einfach, ein TKP von irgendwie 50 oder 70 Euro zu bekommen vom Kunden und für 1 Euro bei AdWords einzukaufen. Deswegen machen wir das gar nicht, sondern wir sagen, vorher fester Preis für alle klare Bedingungen. Und was in Deutschland ein Modell ist, was tatsächlich noch so ein bisschen in der Diskussion ist oder zumindest eine Grauzone ist, was viel gemacht wird, wir aber auch nicht machen, ist über Affiliate-Links und Product Placements. Also das, was du sagst, dass man quasi dem Influencer sagt, okay, du kriegst vielleicht ein kleines Grundgeld und je mehr Produkte du verkaufst, desto mehr bekommst du auch am Umsatz. Im Telemediengesetz, ich bin kein Jurist, aber im Telemediengesetz, so hat unser Anwalt uns das erklärt, steht, dass Product Placements nicht in Product Placements nicht verkaufsfördernd agiert werden darf. Wenn der Influencer aber mehr verdient, wenn er mehr verkauft, muss man ihm erstmal grundsätzlich unterstellen, dass er verkaufsfördernd agiert. Und deswegen funktioniert aus seiner Sicht Affiliate-Links mit Product Placements zusammen nicht. Das ist aber was einfach noch nicht definiert ist, weil das Telemediengesetz halt nicht ausgelegt ist. Für digitale Kanäle im Fernsehen gibt es keine Affiliate-Links. Deswegen ist das so eine Grauzone, wo wir gesagt haben, da begeben wir uns nicht rein. Es gibt aber durchaus Unternehmen, die das tun.
Okay. Jetzt euer Unternehmen ist relativ, oder dein Unternehmen ist relativ jung. Wann hast du genau gegründet?
Vor 3 Jahren.
Und jetzt heute schon, sag ich mal, staatliche Anzahl an Mitarbeitern?
Ja.
Ja, also 20 jetzt, ne?
Genau, mit mir 21.
Ja, das heißt, du bist ja auch eine erfolgreiche Jungunternehmerin. War das immer ein Berufswunsch von dir, irgendwie sowas zu machen, oder hat sich das einfach so ergeben?
Es hat sich schon ein Stück weit so ergeben. Also ich habe nie gesagt, es gibt ja auch mittlerweile, man kann ja Entrepreneurship sogar studieren. Also sowas war bei mir nicht der Fall. Ich habe ganz normal ein themenbasiertes Studium gehabt. Bei mir war es wirklich eher Zufall, weil die Chance einfach da war, wo ich gesehen habe, okay, es gibt da irgendwie eine Lücke und da gibt es irgendwie einen Bedarf und den füllt im Moment keiner. Und dann war die Frage, mache ich weiter im ZDF und bleib da, wie meine Oma das gerne gesehen hätte, bis zur Rente oder mache ich nochmal was Eigenes. Und es hat sich dann so ergeben, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, meine Eltern sind auch beide selbstständig. Also es war jetzt nicht total abwegig. Es war schon so, dass von zu Hause aus der Support irgendwie da war und auch dieses Gefühl, naja, wenn die es geschafft haben, dann wird es schon irgendwie klappen. So.
Das kenne ich. Okay. Was sind denn so die, vielleicht kannst du ja mal so 2, 3 Beispiele mal sagen, so was habt ihr für Kunden? Seid so kurz, dafür, dass ihr so kurz am Markt seid, habt ihr schon ein paar imposante Kunden eigentlich? Und vielleicht kannst du mal so exemplarisch beschreiben, wie sowas dann bei euch funktioniert, irgendwie wie so eine Kampagne aufgesetzt wird und was ihr dann tut.
Also Kunden ganz unterschiedlich, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, grundsätzlich eher größere Unternehmen, weil wir viel deutschlandweite Kampagnen haben. Klar, YouTube irgendwie ist erstmal geomäßig nicht beschränkt. Das heißt, wir haben viel die großen Marken, die an Endverbraucher gerichtet sind. Wir haben Yves Saint Laurent zum Beispiel als Kunden, Volkswagen, MyDays ist ein Kunde von uns. Wir haben jetzt gerade für einen anderen großen Automobilhersteller auch eine Kampagne geplant. Also viele Kunden, die man so auch kennt, sage ich mal. Und bei den Kampagnen ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Intentionen. Wir haben einen Kunden, iKral heißen die auch, kann man auch nennen, die sind sehr, sehr Conversion getrieben. Also die sagen, für die zählt am Ende nicht mal, wie viele Leute das Video gesehen haben, auch nicht, wie viele Leute die App runtergeladen haben, sondern wie viele Leute die App wirklich genutzt haben, die dann am Ende vom Tag. Das heißt, die sind sehr, sehr stark Conversion-getrieben und da suchen wir die Influencer ganz anders aus als für Yves Saint Laurent, wo man sagt, da ist es eine Image-Kampagne, da geht es auch darum, so einen Markenkern zu transportieren, der also cool und edgy ist, so deren, wo die sagen, so wollen wir rüberkommen. Und da suchen wir ganz, ganz andere Influencer aus, weil wir da zum Beispiel jetzt bei Yves Saint Laurent natürlich auch Leute brauchen, die eine Zuschauerschaft haben, die sich überhaupt solche Produkte leisten können, die sich ein Puder für 200 Euro kaufen wollen und können. Und da ist es dann eben so, dass wir eher dann auf qualitative Merkmale auch schauen bei den Influencern und uns auch ganz dezidiert wirklich die Videos anschauen. Wir machen viel Kommentaranalysen, also schauen auch, wie gehen die Leute auf die Marke ein in den Kommentaren, wenn die andere Produkte vorgestellt haben, wie ist da die Interaktion, wie viel Interaktion ist zum Thema, wie hoch sind die Interaktionsraten und in dem Fall eben auch, wie ist vermutlich die Kaufkraft der Zuschauer. Und bei iKRAAL, wo es ganz, ganz klar um Conversions geht, schauen wir wirklich fast ausschließlich nach der Engagement Rate, weil wir festgestellt haben, dass bei Influencern, die sehr aktives Publikum haben, also wo die Leute viel liken, viel kommentieren, also generell viel Interaktion da ist mit dem Video, dass die auch eher mal bereit sind, eine App runterzuladen und quasi neue Inhalte auszuprobieren und sich darauf einzulassen. Und das heißt, da schauen wir ganz, ganz gezielt nach der Interaktionsrate und aber auch nach Querverlinkung unter Influencern, weil wir da schon relativ viele Kampagnen gemacht haben. Und dann hatten wir in der letzten Kampagne eine Influencerin dabei, wo wir gedacht haben, von der Zielgruppe her, die müsste perfekt passen. Die wird uns richtig viele Conversions generieren und das ist einfach nicht passiert. Und dann haben wir nochmal geschaut und oft ist es so, dass eben es bestimmte Influencer gibt, die untereinander befreundet sind und entsprechend sich öfters in Videos verlinken und entsprechend auch eine ähnliche Fanbase haben. Das heißt, wenn wir mit einem aus dieser Gruppe schon mal was gemacht haben und wir machen dann nochmal mit jemand was aus der Gruppe, dann haben wir zwar vielleicht 300.000 neue Views, aber eigentlich nur 20 neue Fans, weil die Fangemeinde quasi noch, weil es viele Überschneidungen gibt. Also auch nach solchen Sachen schauen wir dann entsprechend, dass man sagt, man kriegt die größtmögliche Streuung hin.
Klingt nach einer Menge Daten, die ihr da euch anguckt. Da wird ja jetzt keiner sitzen und die sich die Sachen aber einzeln durchlesen. Ihr habt auch ein eigenes Tool entwickelt, hast du eben gesagt. Das nutzt ihr das nur zum Matching oder ist das auch was ihr für die Auswertung benutzt oder nimmt ihr die Standard?
Mittlerweile nur noch für die Auswertung. Also wir haben das eigentlich mal entwickelt für das Matching und haben dann, wie gesagt, relativ schnell gemerkt, so wie wir uns das gedacht haben, funktioniert das irgendwie nicht. Und werden jetzt auch konsequent zum 1. Juni diesen Jahres das Matching abschalten. Also uns komplett auf die Auswertung fokussieren, weil wir gesagt haben, das Tool ist zwar noch da, aber es kümmert sich eigentlich keiner mehr drum. Wir haben das im Hintergrund für uns zu was ganz anderem umgebaut und das macht für uns einfach keinen Sinn, das weiterzupflegen. Das heißt, wir schalten das für das Matching komplett ab 1. Juni und nutzen es dann nur noch als Auswertungstool.
Und damit steuert ihr dann auch, du hast eben gesagt, ihr macht AB-Vergleiche auch. Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, so wie, das klingt ja alles klassisch agil, hätte ich jetzt fast gesagt, aber klingt ja schon sehr dynamisch, also iterativ. Wie geht ihr da vor? Kannst du das mal kurz erklären?
Das ist ganz banal. Also wir haben bei YouTube, also ist es natürlich so, dass es irgendwie Kriterien gibt, wo man sagt, was muss ein guter Titel haben, was muss ein gutes Thumbnail-Vorschaubild haben, wie wird so ein Vorschaubild gelesen, gibt es auch diverse Studien dazu. Aber natürlich ist es trotzdem immer so, dass auch viel Bauchgefühl dabei ist. Und bei uns ist halt so, dass wir sagen, okay, wir wollen uns nicht auf das Bauchgefühl verlassen, sondern wir machen beim Titel, bei den Thumbnails eben AB-Testing. Das heißt, wir haben immer zwei Vorschaubilder, wir haben zwei Titel und schauen am Ende, wer besser performt, welche Kombination besser performt. Und optimieren damit eben unsere Videos. Und bei den Tags ist es auch so, also die Keywords quasi so, also YouTube SEO ist was wie normales SEO auch, verändert sich ständig, je nachdem wie gerade der Algorithmus irgendwie wieder verändert wird. Und da sind wir eben auch immer dran, dass wir in dem Tool, dadurch, dass wir da die ganzen Daten von den Influencern drin haben, dass wir schauen, okay, was ändert sich gerade, welche Videos werden besonders gut gerankt, welche Parameter erfüllen, die sind das Parameter, die wir adaptieren können für unsere Videos, um da einfach auch für die Kanäle, die wir betreuen, am Ball zu bleiben.
Wie lange läuft üblicherweise eine Kampagne? Oder gibt es da kein üblicherweise?
Also unser Auswertungszeitraum ist immer 6 Wochen, aber es gibt ganz unterschiedliche Kampagnen. Also manchmal ist es auf ein Stichdatum hin, dass man sagt, man möchte ganz viel Traffic generieren, auf ein bestimmtes Release-Datum zum Beispiel hin. Oder es sind wie so Image-Kampagnen, die dann dauerhaft laufen und wo es eher dann so ist, dass man sagt, im Monat so und so viele Videos, die veröffentlicht werden, also ganz unterschiedlich.
Das wenn man jetzt diese Videos sich anguckt, die sind ja von der Qualität oder auch von der Güte her unterschiedlich irgendwie. Mhm. Ist das, produziert ihr die Sachen immer selber oder machen das teilweise die Influencer auch selber? Also was ist denn da, oder muss das manchmal auch so ein bisschen selbstgestrickt aussehen? Was ist eure Erfahrung?
Also tatsächlich ja. Also es sollte dem Zuschauer nicht das Gefühl vermitteln, da hat jetzt plötzlich jemand eingegriffen. Also es ist meistens so, dass, oder eigentlich in 99% der Fälle so, dass die Influencer selber drehen. Was wir manchmal haben, ist, dass wir eine Beistellung machen. Also dass wir zum Beispiel, das haben wir für die eine Kampagne zur Bundestagswahl 2017 gemacht. Da hatten wir dann Influencer, die hatten ganz tolle Ideen, wo sie gesagt haben, okay, das könnten die alleine nicht umsetzen. Da stellen wir dann zum Beispiel einen Kameramann bei oder da organisieren wir mal einen Dreh an einem Ort, wo die sonst nicht hinkommen würden. Also solche Sachen machen wir. Und dann gibt es manchmal, also das ist so die klassische Strategie, und manchmal gibt es auch Kunden, die sagen, wir wollen ganz bewusst, dass das Video, was wir mit dem Influencer machen, dass das was ist, was total raussticht, also was auf dem Kanal richtig auffällt. Und da muss aber der Influencer auch mitspielen und da muss der auch ein persönliches Interesse dran haben. Also wir hatten das letztes Jahr mit einer Kampagne für ein Lobbyverband, sage ich mal. Da ging es um taiwanesische Technik, also so China-Schrott, wie das so irgendwie oft betitelt wird. Da von dem Image wollen die weg. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen einfach das Image von taiwanesischer Technik optimieren, und hatten dann einen Influencer, der normalerweise Gaming macht auf seinem Kanal und aber gesagt hat, er wollte schon immer mal so einen richtig geilen Kurzfilm drehen, und hat da wahnsinnig viel Bock drauf und haben dann so eine Mafia-Kurzfilm sich überlegt, wo natürlich die Mafia-Gang mit der besseren Technik, sprich der taiwanesischen Technik, dann eben gewinnt gegen die anderen Bosse aus Berlin, und haben da so eine Geschichte gestrickt. Und das war ein Video, was viel, viel aufwendiger war, als der es normal auf seinem Kanal macht, wo er aber auch offen kommuniziert hat, so, ich habe hier einen Partner und der hat mir richtig viel Kohle gegeben, und mit dieser Kohle kaufe ich mir keinen Porsche, sondern mache noch geileren Content für euch. Und das ist das, was die Fans dann auch honoriert haben. Also die haben das Video richtig gefeiert, der 300% mehr Aufrufe gehabt auf diesem Video als normalerweise, und das wird dann auch oft honoriert. Also man kann dann auch natürlich schauen, dass man das bewusst nutzt und sagt, entweder der Influencer produziert so wie sonst auch, dass es sich natürlich einfügt und quasi nicht auffällt und die Zuschauer das Gefühl haben, das ist ein Video wie die anderen auch von meinem Lieblingsinfluencer, oder man lässt es bewusst auffallen und dann muss aber der Influencer natürlich auch mitziehen und sagen, okay, ich kann da jetzt wirklich was Cooles machen, was ich vielleicht alleine nicht hinkriegen würde.
Gibt es auch, sag ich mal, gewisse Schmerzgrenzen auch von einem Kunden, der sagt, wow, könnt ihr da vielleicht doch mal ran? Oder wie weit quatschen einem da die Kunden rein?
Gibt es definitiv. Wir haben die Gespräche regelmäßig. Es ist tatsächlich so, dass es rechtlich da einfach ganz klare Vorschriften gibt. Und das ist bei einem Product Placement, dürfen Kunden nicht mitreden. Also da wird vorher vereinbart, welches Produkt in das Video rein, welches Produkt integriert wird. Und das Konzept kommt von dem Influencer. Das heißt, da darf der Kunde nicht sagen so, ach, ich hätte da gern ein rotes Sofa und bitte irgendwie einen Bildschirm im Hintergrund, genau. Sondern dann kommt das Konzept von Influencer und der Kunde kann eigentlich nur hopp oder top sagen. Also kann sagen, will ich das kaufen, will ich das nicht kaufen, und kann entsprechend danach auch nur Sachen monieren, die wirklich falsch sind, also ein falsches Veröffentlichungsdatum zum Beispiel, also wo man sagt, das war ganz klar kommuniziert, das Buch kommt am 1.5. raus und nicht am 1.6. oder so, aber kann inhaltlich nicht mitsprechen. Und der andere Fall wäre ein Werbevideo, das muss dann auch durchgehend als Werbevideo gekennzeichnet werden, und da darf der Kunde mitsprechen, und da ist es so, dass wir vorher ein ausführlicheres Briefing gemeinsam festlegen, also wo auch wirklich genau beschrieben wird, was passiert in dem Video. Da darf der Kunde auch sagen, nee, ich hätte gern irgendwie was anderes drin. Natürlich ist es immer Abstimmungssache. Es gibt auch Influencer, die dann irgendwann sagen, wenn zu viel Einfluss vom Kunden kommt, ich möchte nicht mehr, ich mache das dann nicht mehr. Aber da ist es so, dass eben mehr Einfluss genommen werden darf und dann eben im Schnitt auch manchmal so ist, dass es nochmal zurückgeht und dann nochmal eine zweite Schnittfassung gemacht wird.
Okay. Wenn ich jetzt als Kunde mich für das Thema Influencer-Marketing interessiere, wie geht das denn üblicherweise dann vor? Also wie ist ja der Vorgang? Das heißt, Sie sprechen euch direkt an, geht das über Agenturen? Ab wann, was für ein Budget brauche ich mal minimal, um bei euch durch die Haustür zu kommen?
Also meistens ist es so, dass die Kunden kommen entweder direkt oder über die Agentur, haben wir beides und ist auch beides genau gleich fein, sage ich mal. Bei Agenturen ist oft so, dass das dann eine Gesamtkampagne ist, wo die Influencer-Kampagne eingebunden ist, was prinzipiell erstmal gut ist. Also wichtig ist uns immer, dass es kein Baustein ist, der so komplett solitär steht und gar nichts mit den anderen Marketingmaßnahmen zu tun hat, weil das halt nicht funktioniert. Also die Marke wird immer als Ganzes wahrgenommen, das heißt, es muss irgendwie zusammenpassen, und meistens ist es so, dass wir eben erstmal ein Auftaktgespräch machen, wo wir so intern so ein bisschen unser Briefing abklopfen, welche Daten brauchen wir, welche Infos brauchen wir, und auf der Basis machen wir dann einen ersten Vorschlag, wo wir sagen, in die und die Richtung könnte es gehen, wir könnten uns vorstellen, das so und so umzusetzen. Die zwei, drei Influencer, meistens machen wir ein, zwei Vorschläge schon mal, dass man so eine Richtung kriegt, könnten wir uns da vorstellen, und dann kommt man eben zusammen. Und Budgetgrößenordnung ist schwierig zu sagen. Also prinzipiell ist es eigentlich so, dass wir sagen, unter 5.000 Euro macht es keinen Sinn. Das heißt, da fangen wir auch nicht an, weil das einfach dann sind die Agenturkosten im Verhältnis zu hoch zu den Influencer-Kosten. Wir hatten jetzt gerade bei Startups auch ein, zwei Kampagnen schon, die niedriger angesetzt waren. Da muss man dann so ein bisschen guerillamäßig überlegen, was kann man damit machen. Das ist jetzt nicht unser Tagesgeschäft. Also prinzipiell sind wir eher fünfstellig bei den Kampagnen, muss man ehrlicherweise sagen.
Es gibt ja bei den Influencern gibt es ja tatsächlich wahrscheinlich auch, ich sag mal, mittlerweile sowas wie Popstars.
Mhm. Da ist man dann sechs- oder siebenstellig.
Ja, was hier in Julian Bam oder Ule Bibi oder solche Leute. Das ist ja eine eigene Szene mittlerweile, oder was, also eine eigene Branche ja fast geworden. Haben die dann auch Manager oder sowas? Oder wie echt?
Ja. Ganz viele klassische TV-Managements haben sich da jetzt auch dran gehängt. Also wir haben viel, lustigerweise, mit denen ich früher im ZDF quasi mit Schauspielern zu tun hatte, habe ich jetzt wieder zu tun, weil die jetzt Influencer betreuen. Also gibt es Managements, die dann die unter Vertrag haben und ganz klassisch vertreten.
Und was ist mit wem kann man da besser arbeiten? Darf ich sagen? Okay, ich muss es fragen. Nein, okay, das heißt, also teilweise sind das auch wirklich noch diese Homemade-Videos und teilweise richtige professionelle Management-Agenturen. Das heißt, da muss man mit Fingerspitzengefühl wahrscheinlich rangehen, wie man mit den Leuten dann da... Wie man auf die zugeht dann?
Auf jeden Fall. Also es kommt auch, also viele, ich sag mal, selbst wenn die noch Homemade-Videos machen, haben trotzdem ein Management, weil die Verhandlungen aus der Hand geben wollen. Also es ist immer schwieriger, das kennt man von sich selber, zu sagen, ich bin 5.000 Euro wert, als wenn jemand anders sagt, der ist 5.000 Euro wert. Und deswegen geben das viele aus der Hand, zumindest diese Verhandlungsgeschichten. Und für uns hat das ehrlicherweise eher Vorteile, weil wir mit den Managements, dadurch, dass wir die so häufig buchen, einfach bessere Preise kriegen als jemand, der als erstes kommt. Das heißt, wir können für unsere Kunden oft gute Preise aushandeln. Und für die YouTuber ist es, glaube ich, auch gut, dass man sagt, man kann so ein bisschen trennen zwischen Inhalt und den ganzen Finanzthemen. Und bei so Julian Bam und so ist es auch so, dass die auch die Filme natürlich lange nicht mehr alleine machen. Ich glaube, er hat ein Team von 13 Leuten jetzt, also wirklich eine kleine Firma, die da für ihn arbeitet und mit dem die Videos produziert.
Das heißt, die verdienen auch ordentlich.
Die verdienen auch ordentlich, ja.
Also für alle da draußen, die Influencer werden wollen. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn jetzt jemand der Meinung ist, er wäre ein toller Influencer, was kann man dem denn sagen? Da soll er bestimmt nicht erstmal bei euch anrufen, sondern was gibt es denn da für Portale oder für Tipps, die ihr geben könnt, wie man das mal so ein bisschen screenen kann, ob man da wirklich jetzt geeignet ist?
Also wenn jemand, der schon Reichweite hat oder...
Ja, oder der Meinung ist, er hätte oder würde das gerne werden. Also gibt es irgendwas, was du da empfehlen kannst?
Also wenn es jemand gerne werden würde, also wir haben tatsächlich solche Anrufe sehr, sehr regelmäßig, und da sind wir definitiv der falsche Ansprechpartner, weil wir, wie gesagt, eher dann mit den Leuten arbeiten, die schon eine gewisse Reichweite haben. Ja. Es gibt aber Agenturen, ich weiß, dass 36 Grad zum Beispiel in Köln, dass die viel auch so Influencer-Coaching machen, so kleine Workshops, die dann auch nur ein paar Stunden dauern. Also da kann man auf jeden Fall irgendwie sich so ein bisschen informieren. Und jetzt hatte ich dir vorher noch den Namen gesagt von dem Buch Play. Das Handbuch für das Handbuch für Influencer.
Genau. Shownotes.
Genau. Es gibt auch so ein bisschen Literatur, das ist zum Beispiel ein ganz gutes Buch, wo man sagt, da kann man sich auch so ein bisschen informieren, da kriegt man viele Tipps, auch Schnittprogramme, was ist wichtig, worauf muss ich achten. Also da kann man sich auf jeden Fall viele Tipps holen und sich dann erstmal hocharbeiten. Und bei den Managements ist es ehrlicherweise auch so, dass die sich natürlich eher für die Leute interessieren, die schon relativ groß sind. Also da wird keiner einen YouTuber mit 100 Abonnenten oder so aufnehmen.
Man muss ja mal anfangen.
Genau, absolut. Und dafür, also ich glaube, dass gerade wenn man anfangen möchte, gibt es online natürlich wahnsinnig viel, YouTube selber auch. Es gibt das YouTube Creator Studios. Also einmal gibt es das Playbook, das ist quasi in Schriftform. Die haben aber mittlerweile auch einen YouTube-Kanal, wo es ganz viele Tipps gibt, regelmäßig Videos gibt. Da kann man sich auf jeden Fall durchschauen. Man kann, wie gesagt, mit dem Buch sich, glaube ich, ganz gut anlesen. Und dann natürlich auch viel Trial and Error. Also auf YouTube ändert sich so viel, so stetig, da muss man einfach dranbleiben.
Ihr arbeitet viel mit YouTube oder eigentlich fast ausschließlich?
Ja, also nicht, wir machen auch Kampagnen auf Instagram, aber YouTube ist definitiv unsere Fokusplattform.
Das heißt, ihr seid auch Partner offizieller?
Genau, ist ein offizieller Partner von YouTube Deutschland.
Gut. Ja, das ist ja spannend. Jetzt gibt es ja schon die ersten Leute, die sagen, auch mit dem Influencer-Marketing, ich weiß ja gar nicht. Aber du weißt ja, du bist ja aus der Branche. Wie geht's weiter? Was sind so die nächsten Sachen, die jetzt da kommen?
die nächsten Sachen, die kommen.
Ja, oder wie entwickelt sich das jetzt weiter? Wird das immer größer oder wird zwischen den großen professionellen Influencern und den kleinen, wird diese Schere immer größer? Also was sind da Sachen, die da kommen?
Also ich glaube nicht, dass es weggehen wird, weil es auch nie weg war. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es Empfehlungsmarketing in so alter Wein in neuen Schläuchen so ein bisschen. Man sagt, Empfehlungsmarketing gab es schon immer und es gab es eben je nach Medienform, die halt vorhanden war, in unterschiedlicher Form, entweder offline oder online. Deswegen glaube ich nicht, dass es weniger werden wird, sondern es wird eine wichtige Rolle behalten. Was sich, glaube ich, ändert, ist, dass, also einerseits werden die Gesichter, also die Schnelllebigkeit ist anders. Also ich glaube, dass die Leute, die heute Influencer sind, dass die nicht zwangsläufig in 2 Jahren noch Influencer sind. Deswegen ist es für uns zum Beispiel, also das wichtigste Tool für mich in unserem Tool, da werden die Kollegen wahrscheinlich noch ganz andere Dinge haben, aber für mich das Wichtigste ist unser Newcomer-Alert. Also wir haben da quasi, wir haben insgesamt im Moment 6.000 Influencer in dem Tool drin, es werden täglich mehr und wir haben so einen Alert, dass wir sagen, wenn die Leute so und so viel Prozent wachsen oder wenn die so und so viel Prozent abfallen, dann kriegen wir eine Nachricht und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Indikator, wenn man damit einfach sieht, okay, krass, da sind jetzt irgendwie so eine Rebecca Wings oder so, die kannte ich vor 8 Wochen noch nicht mal und jetzt plötzlich... aber die ist, bin ich ja beruhigt, die ist jetzt quasi, macht Reichweiten wie Bibi und keiner kennt die, ist egal, wem ich das erzähle, Marken, also auch anderen Influencern, die kennt keiner, aber die ist einfach, zack, war die da und das sind die Leute, die spannend sind, weil so einer Bibi zahlt mal 6-stellig für ein Video, so einer Rebecca, die jetzt gerade 8 Wochen da ist, die gleiche Reichweite macht und ein viel größeres Wachstumspotenzial noch hat, da zahlt man halt einen Bruchteil. Und das sind die spannenden Leute, auf die wir versuchen, für unsere Kunden zu gehen. Und das ist, glaube ich, was so die Herausforderung ist, dass man sagt, man muss einfach am Ball bleiben. Wenn man vor einem halben Jahr in der Bildzeitung gelesen hat, Bibi ist der heiße Scheiß, dann ist die jetzt wahrscheinlich schon lange durch. Also man muss einfach die neuen Namen, man muss immer gucken, wer da kommt, auch welche Plattform kommt. Also wir sind natürlich auch jetzt im Moment auf YouTube vor allem, aber wir schauen uns jede neue Videoplattform an, die kommt. Wir waren bei Vidme und überall dabei und schauen natürlich, ob das spannende Plattformen für uns sind, die sich dann auch weiterentwickeln und wo wir uns dann auch mit beschäftigen müssen, weil es eben wahnsinnig schnelllebig ist.
Ja. Wenn du jetzt mal so guckst, was war denn so, hast du noch mal eine schöne Anekdote für uns, wo irgendwas wie super schief gelaufen ist oder was richtig cool gelaufen ist, also irgendwie, was wir vielleicht auch kennen?
Auch kennen. Das hatte ich dir gerade auch im Vorfeld schon erzählt, was ganz spannend ist. Also Influencer-Marketing ist ja erstmal organische Reichweite. Also man kriegt organische Reichweite durch Influencer. Und man muss aber trotzdem, und das ist so manchmal auch das Problem, dass die Sachen in verschiedenen Abteilungen liegen, man muss trotzdem natürlich auch die Werbeumfelder irgendwie im Blick behalten. Also ein Beispiel, das wir mal hatten, dass wir mit einem Kunden eine Influencer-Kampagne geplant haben auf einem verschiedenen Kanälen, haben da eine tolle Aktion beworben haben da auch einen Rabattcode mitgegeben und das hat 2 Tage gedauert, bis der direkte Konkurrent mitbekommen hat, okay, da läuft gerade eine Riesenaktion, die geben richtig viel Geld aus für tolle Influencer, dann lass doch da mal in der Werbung, die vorgeschaltet ist, 20% off anbieten für exakt dasselbe Event beim direkten Konkurrenten. Und dann ist es natürlich schwierig, wo man sagt, okay, man muss eigentlich, weil bei Influencern, wenn das nicht extra vereinbart wird, läuft da Werbung auf den Videos, ganz normal, wie die das sonst auch machen. Man muss sich auch überlegen, möchte ich denn diese Werbeumfelder kontrollieren? Möchte ich da vielleicht nur eigene Werbung laufen haben oder möchte ich die Werbung abschalten oder möchte ich zumindest bestimmte Themenfelder ausschließen, dass es eben nicht möglich ist, dass mein direkter Konkurrent dann auf dem Video, für das ich für teuer Geld bezahlt habe und wo ich vielleicht eine Dienstleistung erkläre, dass dann der direkte Konkurrent davor wirbt und für die genau die gleiche Dienstleistung dann irgendwie 20% gibt oder so. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel organische und Paid-Reichweite, dass da auf jeden Fall noch viel Potenzial ist, was da besser werden kann. Das war so eine Anekdote, die war eher nicht so schön, wo man sagt, da muss man dann einfach immer drauf schauen. Wir empfehlen das den Kunden auch immer, dass man sagt, schaut euch an, ist es für euch in Ordnung, gibt es eventuell Probleme, wenn da ein Konkurrent irgendwie was davor stellt. Das ist, glaube ich, so ein Thema. Und dann grundsätzlich, also eher so als Wunsch vielleicht auch für Kampagnen ist natürlich, dass die wirklich angedockt sind an die Marketingstrategie, die auch sonst gefahren wird. Also ganz oft ist es so, dass wir relativ wenig Einblick haben in das, was sonst passiert. Und das führt natürlich dann manchmal auch dazu, dass einfach verschiedene Aktionen sich irgendwie gegenseitig torpedieren. Und das ist dann schade, wo man sagt, wenn man einfach so eine Gesamtstrategie fährt und sagt, okay, der eine Baustein ist Influencer-Marketing, aber es gibt noch 10 andere Bausteine und am Ende müssen alle gut zusammen funktionieren. Das ist, glaube ich, was noch so ein bisschen gelernt werden muss, weil die Disziplin halt so neu ist und das wird dann oft solitär gedacht, auch vielleicht sogar in einem eigenen Team im Unternehmen, wo man sagt, das ist so abgekoppelt, das ist manchmal gar nicht so gut.
Also noch viel, sage ich mal, Sachen, die man in so einer jungen Disziplin einfach auch noch lernen muss. Aber ich glaube, jetzt schon ein echt sehr spannendes Thema. Vielen Dank.
Danke
euch. Das war sehr spannend, sehr eloquent. Ich bin jetzt quasi hier zum Adidas-Influencer geworden. Ja, so ein bisschen, genau. Bisschen Reichweite aufs digitale Sofa schaufeln. Nein, klasse, war echt sehr spannend. Wie gesagt, finde auch das Unternehmen, was du gegründet hast, klasse. Seid auf einem super Weg. Wir werden das wohlwollend verfolgen.
Dankeschön.
Nein, schön, dass du da warst. Und ja, wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft.
Danke gleichfalls.
Das war unsere aktuelle Folge vom digitalen Sofa, dem Podcast für die Digitalwirtschaft. Heute mit Sarah Kübler von HitchOn zum Thema Influencer-Marketing. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne. Wenn ihr meine Turnschuhe mal in live sehen wollt, dann geht auf YouTube und schaut euch den Podcast als Video oder auch als 360-Grad-VR-Film an. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.